Dieser Podcast ist übrigens für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert und deswegen würde ich mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr ab sofort bis zum 20. Mai beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises für Peter und der Wald in der Kategorie Beste Information abstimmen würdet. Vielen, vielen Dank. Ihr findet den Link übrigens in den Shownotes.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es wieder in den Wald raus, also einen Waldspaziergang, und zwar zum Thema Wettervorhersage. Also Wettervorhersage in der Natur. Mit App kann ja jeder. Es ist auch irgendwie der passende Tag dazu. Also Wetter gibt es ja immer, aber heute ist es sehr windig bis leicht stürmisch. Es regnet so leicht und naja, gut. Das ist so ein Wetter, ja, da kann man noch draußen unterwegs sein. Ich habe hier aber ein mahnendes Beispiel, warum sich eine Wettervorhersage lohnen kann. Hier ist nämlich bei einer dicken alten Buche obendrin die Hälfte der Krone abgebrochen. Also dicke alte Buche heißt über 200 Jahre alt und was da abgebrochen ist, das ist ein Stück, naja, ich würde mal sagen so einen halben Meter dick oder so. Dieser in Anführungszeichen Ast, also es ist ja die halbe Krone, die liegt auch noch auf, hängt in einem anderen Baum. Sowas möchte man nicht auf den Kopf kriegen. Und ringsrum armdicke, beindicke, abgesplitterte Seitenäste. Ja, also das möchte man nicht erleben. Deswegen ist es gut, wenn man draußen unterwegs ist und kann das Wetter so ein bisschen vorhersagen. Warum auch noch? Weil die Wettervorhersage in den Apps, die ist ja selten so ganz genau. Da kommt dann doch häufig anders, als vorhergesagt ist. Und da ist es schön, wenn man sich an Tieren, an Pflanzen, an was auch immer orientieren kann. Was nehmen wir denn da? Wir fangen mit den Tieren an. Tiere sind einfach schön. Fangen wir mit den Tieren an. Und zwar mit dem Buchfink. Der hat verschiedene Rufe. Der hat einen schönen Wetterruf und der hat einen Regenruf. Ist ja auch gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hört. Naja, das sind jetzt andere. Immer so schrüt, schrüt, schrüt. Na, jetzt macht das gerade nicht. Egal. Also wenn ich ihn nochmal höre, sage ich Bescheid. Das ist einer der häufigsten Vögel bei uns. Und der Schönwetterruf, der geht so. Und der Regenruf. Schrüt, schrüt, schrüt. Das ist ein bisschen umstritten, ob das wirklich eine Wetteränderung anzeigt. Ich kann nur sagen, bei uns schon. Also ich achte da wirklich sehr häufig drauf, weil ich den einfach mag. Ich finde den schön. Es ist ein schön gefärbter Vogel. Und der Ruf ist immer passend zum Wetter. Übrigens, apropos passend zum Wetter, springen wir doch mal gerade auf Bäume. Es gibt ja so verschiedene Wettervorhersagemöglichkeiten auch mit Bäumen. Eine sehr beliebte Vorhersage sind Zapfen. Zapfen von Fichten, von Kiefern, von Douglasien, von Lärchen, von was auch immer, die öffnen sich bei schönem Wetter. Und deswegen wird das, ich glaube in Kinderbüchern oder so kann man das auch lesen, schöne Möglichkeit für zu Hause. Man legt es auf die Fensterbank, natürlich draußen, weil das hat mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Legt man es auf die Fensterbank und wenn das aufgeht, dann gibt es schönes Wetter. Ja, wenn der Zapfen sich so schön abspreizt. Das macht der Baum. Also da ist der Zapfen ist ja quasi dann schon totes Gewebe. Es geht rein mechanisch. Also wenn es feucht ist, eben, dann schließen die sich. Und wenn es trocken ist, dann biegen die sich so um, die Zapfenschuppen, und dann fallen die Samen raus. Ja, das Problem ist nur, wenn der Zapfen aufgeht, ist es schon schönes Wetter. Also das macht er erst, wenn die Luftfeuchtigkeit schon deutlich gesunken ist. Das heißt, dann haben wir schon schönes Wetter und dann öffnet sich der Zapfen langsam. Das ist also eine Wetternachhersage. Also bringt nicht viel. Sowas braucht kein Mensch. Bleiben wir erstmal lieber bei den Tieren, wo man stehen geblieben, also Buchfink, den haben wir schon mal. Bei den Vögeln gibt es speziell im Frühjahr und im Herbst noch eine schöne Wettervorhersage. Das sind die Kraniche, die in diesen Riesenschwärmen laut schreiend fliegen. Die Kraniche sind faul. Also ich würde sagen, ich fahre auch nicht gerne Fahrrad bei Gegenwind, lieber mit Rückenwind. Und die Kraniche warten auf Rückenwind. Und das müssen stabile, großräumige Strömungen sein. Und die bringen uns ja gutes oder schlechtes Wetter. Also im Frühjahr, wenn die Kraniche zurückkommen, fliegen sie mit Rückenwind von Süden. Dann haben wir also Südwind, warmes Wetter, sonniges Wetter. Und wenn sie nach Süden fliegen wollen im Herbst, also ne, ins Warme zurück, dann brauchen sie Nordwind. Und dann wird es halt kalt. Also da kann man drauf gehen, dass das wirklich eine stabile Wetterströmung ist, wenn man die Kraniche ziehen hört. Natürlich hat der Wind dann auch schon eingesetzt, aber das Zauberwort ist stabil. Das muss dann schon Stunden oder sogar Tage anhalten, die Wetterströmung, damit sich das für die Kraniche lohnt. Also das ist so eine, ja, ein, zwei Tage Vorhersage, die man mit Kranichen tatsächlich machen kann. Aber eben nur im Frühling und im Herbst, wenn sie ziehen. Ja, was haben wir noch? Wir können ja mal bei, also wenn es hier so kalt ist, ist gerade kalt, da muss ich mir mal die Nase putzen, dann tränen mir immer die Augen. Also ich habe da, meine Augen sind irgendwie empfindlicher auf kalten Wind. Hatten wir schon mal zum Thema Fahrradfahren. Ja, ich weiß, ich komme auch nochmal drauf zurück. Katzen. Katzen bei euch zu Hause sind auch eine gute Wettervorhersage. Wenn sie raus dürfen und also frei wählen können, kann ich raus, kann ich rein. Denn wenn es schlechtes Wetter gibt, dann kommen die Katzen rein. Also da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, dass sie spezielle Sensoren haben in den Pfoten. Aber ganz geklärt ist das noch nicht. Aber es gibt einen statistisch signifikanten Zusammenhang, dass Katzen dann tatsächlich eher reingehen und bei schönem Wetter eher verschlafen, eher mal auch auf dem Rücken liegen. Also da gibt es entsprechende Hinweise, dass man sagt, ja, da kann man auch schon ein bisschen was mit Wettervorhersage machen. Sehr zuverlässig sind wohl Frösche. Kennt man ja, der Wetterfrosch, ja, den gibt es wirklich, und zwar millionenfach. Aber nicht so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Das war ja fies, ne? So ein Laubfrosch in einem Glas mit einem Leiterchen. Und wenn er die Leiter hochgeht, ist, glaube ich, schönes Wetter und bleibt da unten, ist schlechtes Wetter. So meine ich war es. Ich kenne das zum Glück nicht selber und kann das deswegen gar nicht so genau sagen. Aber es ist auch ganz anders gemeint. Also Frösche haben eine sehr empfindliche Haut in Bezug auf Feuchtigkeit. Und die merken es schon recht früh, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, und dann kommen die halt schon raus, auch bevor es regnet. Die möchten ja nicht austrocknen, trockene Luft mögen sie nicht. Dann, also klar, Teichfrösche bleiben im Teich, aber Grasfrösche zum Beispiel, aber auch Kröten, Salamander und so weiter, die sind irgendwo versteckt unter totem Holz oder im Laub oder wo auch immer. Und wenn das Wetter umschlägt, das merken die, also ich glaube, die statistische Wahrscheinlichkeit ist 90%, dass das stimmt. Da sind wir schon sehr, sehr nah an einer guten Wettervorhersage. Dann kommen die auch schon vorher raus. Also wenn ihr irgendwie Frösche irgendwo rumhüpfen seht, selbst wenn das Wetter noch schön ist, dann wisst ihr, also mit hoher Wahrscheinlichkeit schlägt es jetzt gerade um. Eine gute Vorhersage, wenn ihr im Wald unterwegs seid, sind auch Waldameisen. Die spüren das auch, wenn das Wetter umschlägt, und die müssen das auch wissen, weil ne, so ein Hügel, da sind ja überall Löcher drin, wo die rein und raus gehen. Oh, ich bin ein bisschen außer Atem, es ist doch ziemlich steil hier. Ja, da sind Löcher drin, die belüften. Also ich finde das bei Ameisen sowieso faszinierend, wie die die Temperatur in dem Bau regulieren. Im Frühjahr, wenn es kalt ist und die Sonne scheint aber mal, dann kommen die raus, lassen sich in der Sonne braten, also aufwärmen, und gehen dann mit ihrer Mini-Körperwärme in den Bau. Weil es halt so viele sind, bringt das was und wärmen den auf. Also das ist quasi eine lebende Heizung. Also wirklich eine aktive Heizung. Die regulieren aktiv mit ihren Körpern durch sich aufheizen lassen die Temperatur. Also ich habe mal was ganz Verrücktes gesehen. Ich habe es leider nicht fotografiert. Leider. Also es waren die Zeiten der ersten Digitalkameras. Ich hatte sie zu Hause. Heutzutage Handy gezückt, zack. Da hatten Ameisen in Richtung untergehende Sonne wie aus ihren Körpern, also es hört sich jetzt wirklich ein bisschen verrückt an, wie so eine Art Hohlspiegel, wie so eine Satellitenschüssel in ganz klein, so weiß ich nicht, 1,5 Zentimeter groß oder so, gebaut in Richtung untergehende Sonne, was die Wärme ja besonders effektiv einfängt. Habe ich aber noch nie gehört, sonst nie wieder gesehen. Vielleicht war es auch Zufall, weiß ich nicht, aber das sah schon komisch aus. Also genau in die Richtung der untergehenden Sonne haben die sich da bescheinen lassen und haben sich so eine Halbkugel gebildet. Naja, gut. Aber also was man weiß, die nutzen es tatsächlich eben, ne, wie ich eben gesagt habe. Aber jetzt kommt das Wetter. Wenn die anfangen, ihre ganzen vielen Hunderte von Löchern in diesem Hügel zu verschließen, dann kann man ziemlich sicher sagen, kommt Regen oder sogar Gewitter auf. Das ist eine Vorhersage, die geht allerdings nur so ja, 20 Minuten im Voraus. Aber immerhin, also Gewitter im Wald ist ja nicht schön. 20 Minuten, da wird man noch Zeit haben, entweder tieferes Gelände aufzusuchen oder ganz raus aus dem Wald zu gehen. Aber natürlich nicht ins Freiland, sondern wenn ihr irgendwo parkt, dann in euer Auto oder so. Also es ist wohl auch recht zuverlässig. Also auch zwischendurch mal, wie die das alles merken, ist im Detail nicht erforscht. Ja, noch nicht mal bei Menschen. Da gibt es ja die berühmte Wetterfühligkeit. Also das Wetter schlägt um und dann gibt es so ein Reißen in den Knochen. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Könnt ihr mal schreiben. Also die E-Mail-Adresse vielleicht zwischendurch mal. podcast@wohllebens-waldakademie.de. Ich habe das auch. Ich bin auch ein bisschen wetterfühlig. Das sind, glaube ich, laut Statistik so um die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Aber wissenschaftlich gibt es da keinen nachgewiesenen Zusammenhang. Also das finde ich schon interessant. Ne? Also ungefähr die Hälfte der Leute sagt, ja, ich bin wetterfühlig, ich merke das. Also bei mir ist es so, ich gucke aus dem Fenster und dann, bei mir so zieht es so im Rücken. Sondern bei mir zieht es im Rücken, dann schaue ich mal aufs Barometer und denke, au, der Luftdruck ist gefallen. So funktioniert das bei mir. Aber wie gesagt, da gibt es keine, ich kenne zumindest keine, vielleicht kennt jemand von euch eine wissenschaftliche Untersuchung, die das bestätigt. Ich weiß gar nicht, wo man da nachgucken kann. Irgendeine bundesamtliche Seite, da wird gesagt, es gibt keinen Zusammenhang. Aber gut, es ist halt, wenn die Hälfte der Leute das spürt, würde ich sagen, naja, also da gibt es schon irgendeine Evidenz. Bei den Tieren gibt es auf jeden Fall diese Nachweise dieser statistischen Übereinstimmung. Und damit kommen wir mal, ja, was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Ich überlege gerade, den haben wir denn? Schmetterlinge. Schmetterlinge sind auch schön. Ihr könnt das auch an Schmetterlingen sehen. Schmetterlinge sind natürlich anfällig für Regen. Die haben ja diese Schuppen. Ja, wenn die so abgespült werden, das wäre ja schade. Die brauchen sie natürlich zum Fliegen. Na, die Flügel, die sind ja so wie so ja, bemehlt mit diesen Schuppen. Die gehen auch ganz leicht ab. Die sind also wetterempfindlich. Und wenn die, das ist zum Beispiel ein kleiner Fuchs, ich glaube, bei dem ist es auch nachgewiesen, wenn der irgendwo sitzt, und der so schön so orange, braun, weiß gefärbt, dann, ja, die sitzen irgendwo rum und klappen dann irgendwann dauerhaft die Flügel zusammen oder suchen sich halt einen Unterschlupf, dann weiß man, okay, jetzt passiert gleich was. Ne? Kommt gleich was runter. Und wenn die Sonne dann wieder scheint und die kommen immer noch nicht auf Touren, ne? Also wenn ihr mal irgendeinen kleinen Flieger habt, der bei euch in Hausnähe, Gartennähe gelandet ist, dann schaut mal nach, wenn der immer noch nicht weiterfliegt, dann ist das nur so ein Zwischenhoch. Also das heißt, da kommt noch was nach. Also die sind da wohl sehr, sehr feinfühlig. Feinfühlig sind übrigens auch Mauersegler. Die sehen ja aus wie Schwalben. Also Mauersegler finde ich total faszinierend. Die fliegen ja fast ihr ganzes Leben lang, ohne zu landen. Die landen zum Brüten, ja klar, logisch. Aber zum Beispiel noch nicht mal zum Schlafen. Also sie schrauben sich hoch in die Luft und dann schlafen sie, indem sie in Spiralen wieder runtersegeln. Sie müssen natürlich rechtzeitig aufwachen. Also woran die das merken, weiß ich leider nicht. Aber die fliegen wirklich in Spiralen und schlafen dann dabei. Also sie kommen gar nicht runter. Die können auch wohl sehr, sehr schlecht landen. Klar, machen sie auch nicht so oft. Und sind irre schnell und jagen halt Insekten. Und die merken das, wenn schlechtes Wetter kommt, ne, starke Winde aufkommen, dann sind die Insekten ja auch dann weg, wenn der weg mit weggerissen. Und die Mauersegler fliegen im Vorfeld in andere Gegenden. Ne, sind ja sehr schnell unterwegs. Wenn die auf einmal alle weg sind und ihr habt in der Stadt grundsätzlich welche, dann wisst ihr auch, da kommt was. Es gibt ja auch so Binsenweisheiten, Bauernregeln. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Also, wenn ihr mal noch einen Misthaufen irgendwo seht, vielleicht bei eurem nächsten Ausflug, wo auch Hühner sind, dann kann es tatsächlich, also Hühner auf dem Misthaufen können tatsächlich ein Wetterhinweis sein, weil wenn das Wetter umschlägt, merken es auch die Regenwürmer. Die kommen dann schon mal höher, noch nicht raus, aber höher. Und das wissen die Hühner und sind dann auf dem Misthaufen und scharren nach diesen Regenwürmern. Also wenn ihr Hühner auf dem Misthaufen scharren seht, dann kann das auf umschwingendes Wetter hinweisen. Dann kann eine Schlechtwetterfront kommen, weil eben die Regenwürmer hochkommen. Also wie gesagt, die Regenwürmer kommen da noch nicht raus. Ne? Die wollen ja nicht gefressen werden. Es sind ja nicht überall Hühner, die da rumscharren. Aber die warten dann schon quasi mal am Notausgang, kurz bevor es nass wird. So, was haben wir noch zu bieten? Ich überlege gerade mal an, wie sieht es eigentlich aus bei uns mit Wildschweinen, Hirschen, Rehen? Also da ist es eher eine Wetter-Nachhersage, nur mal so für euch, wenn ihr Beobachtung machen wollt. Da gibt es so eine, ja, mehr oder weniger eiserne Regel. Wenn das Wetter so ist, dass ihr selber nicht gerne rausgeht, dann macht es auch keinen Sinn, rauszugehen, um Tiere zu beobachten, weil die dann auch nicht gerne unterwegs sind. Also starker Wind, da sind sie nicht gerne unterwegs. Starker Regen, sind sie nicht gerne unterwegs. Der erste Schneefall, da sind sie nicht gerne unterwegs. Also alles, was ungemütlich ist, da bewegen die sich auch nicht gerne. Also zum einen frieren die natürlich auch nicht gerne, logisch. Und zum anderen ist es, wenn es zum Beispiel stürmisch ist oder stark regnet, sehr laut im Wald. Und dann hören die eben nicht, wenn sich ein Beutegreifer anschleicht. Und dann bleiben sie lieber da, wo sie sind. Weil wer sich bewegt, wird halt gesehen. Und wenn man dann umgekehrt aber nicht hört, wenn sich Feinde nähern, ist das natürlich eine sehr schlechte Situation. Und deswegen bewegen sich die Tiere dann ungern bei so einer Wetterlage. Also ihr seht schon, es gibt schon eine ganze Menge an Tieren, die das Wetter vorhersagen. Ach, bei Ameisen gibt es übrigens noch eine schöne Anekdote. Hat jetzt mit Wetter direkt nichts zu tun, aber mit geologischen Phänomenen. Und zwar hier in der Eifel, da gibt es, ich glaube, gibt es sogar ein Buch dazu, aber Untersuchungen, dass Ameisen ihre Haufen bevorzugt auf Rissen in der Erdkruste bauen, also ne, wo es zu vulkanischen Aktivitäten, Plattenverschiebungen, sonst was im Untergrund kommt, da bilden sich Risse und da steigen Gase auf, zum Beispiel CO2. Und die Ameisen bauen auf diesen Bruchlinien bevorzugt ihre Hügel. Also wenn man die Bruchlinien einzeichnet und dann die Ameisenhaufen einer Region, dann sieht man, dass sie bevorzugt auf diesen Rissen gebaut werden. Warum, weiß kein Mensch. Also ja, man weiß halt vieles nicht, aber das ist phänomenal. Die Ameisen scheinen das zu bemerken und mögen das anscheinend. Und dann sieht man, wo solche Risse im Untergrund sind und arbeiten und ausgasen und so weiter. Aber wir haben noch Tiere, die auch noch zuverlässig sind, die man aber nicht so gut sieht, obwohl sie gar nicht so klein sind. Das sind die Mistkäfer. Mistkäfer fliegen gerne, wenn schlechtes Wetter kommt. Also wenn die sich in die Luft erheben, na, also jetzt nicht nur einmal, zufällig, manchmal sieht man ja auf Wegen sehr viel Mistkäfer. Wenn die anfangen zu fliegen, dann weiß man, okay, da kommt was. Ab ins Auto, ab in die nächste Schutzhütte. Diese Mistkäfer, da gibt es übrigens ein Phänomen, was mir noch keiner erklären konnte. Vielleicht ist ja auch jemand dabei unter euch, der das weiß. Auf Waldwegen ist es jedes Jahr dasselbe, liegen Mistkäfer auf dem Rücken. Und zwar viele. Also die liegen auf dem Rücken und können sich nicht umdrehen. Okay, das Phänomen kann man erklären. Das gibt es in der Natur ja kaum, dass die auf einer ebenen Unterfläche landen, wo sie nicht seitlich irgendwas greifen können. Also sie fallen ins Gras, sie fallen ins Laub, da kann man immer irgendwie hangeln. Aber wenn man auf dem Weg liegt oder auf einer Steinplatte oder wo auch immer, da können die halt mit ihren Füßchen nicht richtig greifen. Nur das, was ich so merkwürdig finde, was machen die auf den Wegen, auf den Waldwegen? Also wirklich jedes Jahr immer wieder, nicht ständig, aber immer mal wieder an Tagen gibt es viele, viele hundert Mistkäfer. Also man läuft da irgendwo lang und überall sind Mistkäfer, die auf dem Rücken liegen. Was machen die auf dem Weg? Warum gehen die alle auf dem Weg? Also Mistkäfer lieben Ausscheidung, Kot, klar. Aber der liegt auf dem Weg ja da nicht rum. Also wenn jemand auf dem ein Reh, ein Hirsch, ein Wildschwein, keine Ahnung, wer auf dem Weg macht, klar, das kann ich verstehen, dass der Mistkäfer sich drum kümmert. Aber das ist ja häufig, da ist ja häufig gar nichts. Und trotzdem liegen die da rum. Konnte mir bisher noch keiner erklären. Vielleicht ist ja jemand bei euch dabei, dann löse ich das beim nächsten Mal sehr gerne auf. Übrigens, Gewitterphänomen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Ich mache es mal sicherheitshalber nochmal. Das Thema Baumshampoo. Haben wir gerade die letzten Tage häufiger gehabt, dass Bäume sich waschen. Die haben Seifenstoffe in der Rinde und die werden bei Starkregenfällen, die dann so schön am Stamm runterlaufen, ausgewaschen und schäumen dann am Stammfuß so richtig auf. Ja, das sind Saponine, mit denen der Baum sich reinigt, zum Beispiel vor Bakterien, die er nicht mag. Also auch das, gut, das ist keine, hat mit Wettervorhersagen nichts zu tun, aber wenn ihr mal nicht richtig aufgepasst habt mit der tierischen Wettervorhersage und werdet im Wald überrascht von starken Regen, dann schaut doch mal, ob ihr solche Schaumbätzchen findet. Ich finde es immer schön, wenn ich dann wenn ich mir vorstelle, dass der Baum da gerade schön geduscht hat mit Shampoo. Ja, ich überlege gerade, wir hatten nicht irgendwas, schwirrt mir noch im Hinterkopf rum. Wetterphänomen, das stimmt, Pferde. Pferde sind da auch empfindlich. Also falls ihr Pferde habt, ihr müsst ja nicht mal welche haben, ne, es reicht schon, wenn ihr welche seht. Pferde sind bei schlechtem Wetter krabitziger. Also wir haben da selber Pferde, das merkt man auch, kriegen dann schlechte Laune. Na gut, gibt ja auch Menschen, die schlechte Laune kriegen bei schlechtem Wetter. Und bei Pferden merkt man das, ne, dass sie eher so ein bisschen bockig sind. Die werfen dann übrigens auch Reiterinnen und Reiter leichter ab. Ne, das ist auch nachgewiesen. Also die bocken dann eher rum, zanken sich eher. Also bei unseren Pferden ist das so einfach schlecht gelaunt. Und das fangen die schon im Vorfeld an. Ne, also nicht erst, wenn das Wetter schlecht geworden ist, sondern die fangen schon im Vorfeld an, schlechte Laune zu haben. Das gibt es ja so eine alte Redensart, wie der Herr, so ist Geschirr. Ne, also Mensch und Tier gleichen sich da in Bezug auf die Laune. Wobei, ich habe eigentlich bei schlechtem Wetter gar keine schlechte Laune. Also im Moment ist nach herkömmlicher Lesart schlechtes Wetter, windig, kalt. Also meine Hand hier, ich habe ja hier immer mein Handy mit der Halterung für das Mikro. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit in einer Hand gehalten und die friert mir jetzt hier so langsam ab. Ich muss mal gerade wechseln. Also es ist kalt, es ist regnerisch, es ist windig. Das ist eigentlich Wetter, wo man normalerweise eher drinnen wäre. Ich finde das draußen schön. Warum? Weil, ja, das sind so für mich so Urgewalten auf der einen Seite, wenn es so rauscht. Und auf der anderen Seite sind auch kaum Leute unterwegs. Ich finde das schön, wenn man im Wald allein unterwegs ist. Also ich bin super gerne mit Menschen zusammen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber also wirklich gerne und auch jeden Tag. Aber so in der Natur, wenn man auf Phänomene achten möchte, das kann man natürlich sehr gut alleine, weil man dann nicht abgelenkt ist durch Gespräche oder so und dann eher auf Dinge stößt, die einem sonst nicht auffallen. Also das habe ich ja bei fast jeder Folge, dass ich hier auf irgendwelche Rehbetten stoße. Ich stolper hier wirklich alle paar Meter über eins. Also wenn da mehrere solche freigescharten Plätze zusammen sind, über solche Rehbetten, haben wir ja schon mal gesprochen, aber wenn das mehrere sind an einer Stelle, so 3, 4, 5, dann deutet das eher auf Wildschweine hin. Ja, weil Wildschweine schlafen auch gerne in Gruppen zusammen. Das sind ja Familienverbände und die schachen auch so. Ja, coolen sind es ja nicht, aber so kleine Plätze frei, bei denen sie sich dann hinlegen können. Bäume haben übrigens sind ja schon bei Wetter, Wettervorhersage, Wetterseite. Da gibt es auch verschiedene Regeln. Zum Beispiel, dass die Wetterseite bemoost ist bei Baumstämmen. Tja, das stimmt nicht. Das Moos ist immer da, wo das Wasser am Stamm abläuft. Und das hängt mit der Krümmung zusammen. Also dahin, wo die Krümmung zeigt, also in die Richtung, wo die ausläuft, da ist das Moos am Stamm, weil Moos braucht Feuchtigkeit. Und die Feuchtigkeit läuft natürlich auf der Oberseite dieser Krümmung ab. Auf der Unterseite würde sie abtropfen bei schiefen Bäumen. Und da ist es deswegen trocken. Also das Moos sitzt immer auf der Oberseite der Krümmung und die zeigt bei jedem Baum in eine andere Richtung. Also wenn man da nach irgendeiner Wetterseite geht, das wäre echt schlecht. Die gibt es also nicht. Also das ist Quatsch. Aber Bäume können sowas wie eine Lichtschwiele bekommen. Also so, ja, also wir werden braun, ne, wenn wir in der Sonne sind. Die Haut kann auch sich da verändern. Also ich meine es nicht Richtung Krebs, sondern insgesamt. Und das ist bei Bäumen auch so. Also Bäume können schon eine Wetterseite in dem Sinne haben, dass sie dort, wo die Sonne häufig drauf scheint, dass sie da eben eine Rindenveränderung, Schrägstrich Hautveränderung bekommen. Also das haben wir zum Beispiel bei den Douglasien am Haus. Da ist die Seite, die nach Osten zeigt, die ist frei. Links und rechts und hinten stehen andere Bäume, da sind sie also im Schatten. Und die Seite, die frei in der Sonne ist, da ist die Rinde viel dicker und rauer und dunkler. Ganz, ganz deutlich zu sehen. Also, aber da kann man auch keine Himmelsrichtung abschätzen. Also bei uns ist das Osten. Oft ist es so, dass im Norden die Rinde anders aussieht, weil im Osten, im Süden, im Westen, ne, da so läuft ja die Sonne rum, wird der Baum von allen Seiten beschienen, steht bei schönem Wetter in der Sonne. Wenn er frei steht, die Nordseite wird logischerweise nicht beleuchtet. Und da ist die Rinde oft anders. Also bei freistehenden Bäumen kann man Norden feststellen. Aber dazu müssen sie halt wirklich komplett frei stehen, dürfen nicht seitlich irgendwie beschattet werden, sonst bringt das alles nichts. Also diese Phänomene, dass man da solche, ja, entweder das Wetter, die Wetterseite oder die Himmelsrichtung oder irgendwas bestimmen kann, das ist schwierig. Das kann man, wie gesagt, bei freistehenden Bäumen kann man die Nordrichtung bestimmen. Oft ist nachzulesen, es wäre die Westrichtung in Bezug auf den Moosansatz. Das stimmt, wie gesagt, nicht. So, jetzt zum Schluss unseres Waldspaziergangs würde ich gerne nochmal auf die aktuelle Situation eingehen. Hier im Wald, in diesem alten Buchenwald, hier stehen nämlich überall kleine Buchenkeimlinge. Ist klar, letztes Jahr hat es viele Bucheckern gegeben. Die sind hier runtergefallen. Die Tiere haben die nicht alle aufgefressen. Die haben überlebt. Die Chance, aus einer Buchecker zu einem großen Baum zu werden, die liegt bei 1 zu 1,8 Millionen. Also die ist echt schlecht. Oft ist ja gesagt, die kommen jetzt überall raus. Die sehen aus wie so kleine grüne Schmetterlinge. Oft wird ja gesagt, ja, und dann setzt die gnadenlose Konkurrenz unter den Bäumchen ein, ne, und nur der Stärkste überlebt. Jo, ne, das ist so wie BlackRock für Bäume. Also das ist natürlich nicht schön und das stimmt auch gar nicht, weil es sind so viele Geschwisterchen, ne, bei den Baumkindern, weil halt die Überlebensrate sehr gering ist. Pflanzen leben gefährlich, weil es gibt ja Pflanzenfresser. Und gerade diese kleinen Buchenkeimlinge, die werden sehr, sehr gerne von den Rehen gefressen. Also ihr könnt das übrigens auch mal probieren. Ja, nachdem, was ich jetzt erzählt habe, vielleicht eher nicht mehr, wenn man denkt, man isst da Baumkinder. Aber diese kleinen Buchenkeimlinge, die schmecken eigentlich nicht schlecht. Genauso wie frisch getriebene Buchenblätter. Aber diese Keimlinge, die haben halt besonders viel Power, weil diese Bucheckern, die enthalten so 50% Öl, also richtig, richtige Energiepakete. Und die Energie steckt jetzt in den Keimlingen drin. Also ein bisschen so ähnlich, als wenn ihr zu Hause Bohnensprossen oder Sojasprossen selber zieht oder irgendwelche Gemüsesprossen. Ne, die sind knackig, die sind lecker, da ist viel Energie drin, die noch aus dem Samen stammt. Und so ist das hier bei diesen kleinen Buchensämlingen auch, bei diesen Buchenschmetterlingen, Buchenkindern. Und das ist eine beliebte Beute bei Rehen. Und deswegen müssen die Mutterbäume hier irre Mengen an Bucheckern produzieren. Also es geht ja schon im Herbst los, die runterfallen, die Wildschweine, die Vögel, setzt eine Armada an, um diese Bucheckern zu erwischen. Und die, die durchgekommen sind, die jetzt keimen, da kommen dann schon wieder die Rehe, um die abzufressen. Und die, die überleben, das sind ja immer noch welche, ich sehe hier die sehr, sehr viele mehrjährige Kleine, die eben aus den Vorjahren stammen. Da geht's dann los. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass bei der einen alten Buche ein Kronenteil abgebrochen ist. Ja, wo der runterkommt, werden halt die kleinen Buchen erschlagen, ne, kaputtgeschlagen. Und so geht das immer weiter. Es kommen Pilze, es kommen Bakterien. Und die kleinen Bäume wachsen ja extrem langsam. Ich würde mal sagen, so in jedes Jahr so ein Zentimeter. Das heißt, sie sind in 50 Jahren einen halben Meter hoch. In 100 Jahren, wenn sie Pech haben, ne, kann auch schneller gehen, aber sie hier im Schatten stehen unter den Mutterbäumen, dann sind die nach 100 Jahren vielleicht einen Meter oder vielleicht auch zwei, wenn sie Glück gehabt haben, hoch. Es geht also alles sehr, sehr langsam und in der Zeit kann viel passieren. Also ich stehe hier gerade vor so einem Fall. Hier haben wir so ein, das ist hier so eine abgesplitterte, armdicke Buche. Richtig kaputt gesplittert, da muss irgendwas stimmen. Hier liegt auch irgendwas Großes draufgefallen sein, nämlich, ja, richtig. Warte, wo war? Ach, hier haben wir es auch, genau. Hier steht eine abgebrochene alte Buche. Die ist 60 cm dick. Der Stumpf wird verrottet hier so langsam. Und hier auf dem Boden sieht man noch so Reste der alten Baumkrone. Und hier stehen jede Menge zersplitterte, armdicke Jungbuchen rum. Die haben halt Pech gehabt. Ne? Die waren schon sicher über 100 Jahre alt und haben dann eins auf den Deckel gekriegt, weil ein Altbaum zusammengestürzt ist. Also es kann so viel passieren und deswegen muss ein Mutterbaum so viele Sämlinge produzieren. Also wie gesagt, so ungefähr knapp 2 Millionen in seinem Leben, damit ein einziger Baum nachher groß werden kann. Ja, als Pflanze lebt man halt wirklich gefährlich. Es ist nicht der gnadenlose Kampf, jeder gegen jeden, und das stärkste Bäumchen setzt sich durch. Nee. Die Unfallgefahr ist einfach so groß, dass ja, da halt von diesen 1,8 Millionen nur einer übrig bleibt. Ich habe das übrigens mal in rumänischen Buchenurwäldern gesehen. Da, wo stellenweise mal mehr durchkommen, das kann ja passieren. Ne? Es klappt ja nicht immer genau, dass einer von 1,8 Millionen übrig bleibt. Manchmal vielleicht auch 10, vielleicht auch 100 oder gar keiner. Ne? Auf jeden Fall gibt es da Bereiche, wo die Altbäume super dicht zusammenstehen. Also da kämpft nicht jeder gegen jeden. Also wenn die dicht aufkommen und alt werden können, super. Bei Buche ist übrigens bekannt, dass wenn, sagen wir mal, das stehen auf einem Quadratmeter 5 Stück, dann wachsen die dicker und irgendwann stoßen die aneinander. Und dann denkt man, was ist denn jetzt? Ja, und bei Buche ist es so, dass sie dann zu einem einzigen Baum zusammenwachsen. Das ist cool, ne? Also nix Konkurrenz. Die verschmelzen zu einem. Finde ich total rührend. Ja, also es ist eher Kooperation und das Risiko ist halt sehr, sehr groß. Und wenn ihr mal so kleine Büschel von Keimlingen seht, das sieht man jetzt hier und da, ich bin auch gerade an einem vorbeigekommen, dann, die sind dann nicht zufällig so runtergefallen, dann habt ihr ein Eichhörnchen- oder Eichelhäher-Versteck gefunden, was nicht mehr gebraucht wird. War entweder zu viel oder der Besitzer oder die Besitzerin ist gestorben. Passiert ja auch bei den Tieren im Winter. Und aus diesen nicht benötigten oder verlassenen Verstecken kommen jetzt eben die kleinen Keimlinge raus. Und wenn die so büschelweise kommen, dann ist das immer so ein Versteck von einem Tier. Ne? Weil Büschel, also so handvollweise fallen ja die Bucheckern nicht vom Baum, sondern schön verteilt wie gestreut. Und dieses Geklumpte, also wie so ein kleines Sträußchen, das war dann immer ein Tier. So, jetzt wird mir aber langsam wirklich kalt. Ich gehe jetzt wieder rein, freue mich, dass ihr mich begleitet habt beim Waldspaziergang und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ne? Also in einer Woche, ihr wisst ja, immer dienstags. Ich freue mich auf euch und geht's wieder rein und trink erstmal eine Tasse Kaffee mit einem Löffel Zucker. Ja, ja, ich weiß, ich bin da in der Minderheit und Zucker ist ungesund, aber das gönne ich mir jetzt. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.